Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Denn auf dich hin wurden wir geschaffen. Dieser Satz, der ist vom Kirchenvater Augustin, ist sehr alt und doch sehr aktuell. Dieses Wort unruhig, finde ich, passt sehr gut in unsere Zeit, in unsere Tage. Ein unruhiges Herz. Jeder Mensch sucht Seelenfrieden, zur Ruhe kommen zu können. Also sehr modern, was Augustin hier damals schon formuliert hat, weil in unserem Leben vieles sehr turbulent ist, sehr stressig, sehr komplex. Das Thema ist Leben in einer komplexen Welt. Und komplex bedeutet, vom Wort her, jetzt mal wörtlich übersetzt, so miteinander, ineinander verflochten und verwoben. Also du hast vielleicht eine Decke oder irgendwas, wo die Fäden ineinander greifen, aber du siehst keinen Anfang, du siehst auch kein Ende, es ist irgendwie alles so ineinander. Es gibt auch nirgendwo einen Halt in diesem komplexen System. Es gibt keine Grenzen, es gibt kein Links, es gibt kein Rechts. Es gibt einfach nur dieses komplexe Gebilde. Und da ist es so schwierig, zur Ruhe zu kommen und Halt zu finden. Und deswegen möchten wir gerne mal heute in das Buch Daniel schauen und vielleicht die nächsten Male auch. In den Anfang des Daniel-Buchs. Daniel lebt auch in einer komplexen Zeit. Es war schon ewig her, vor 2600 Jahren. Und doch ist die Welt, in die er kommt, von Jerusalem nach Babylon, er kommt in eins der modernsten Weltreiche der damaligen Zeit. Alle wichtigen Erfindungen und alle bahnbrechenden wissenschaftlichen Entwicklungen, die haben genau in dieser Zeit der Babylonier stattgefunden. Also auch für die Menschheitsgeschichte, das ist eine moderne Welt, in die der Daniel kommt. Und lass uns mal von diesem, ich weiß nicht, wie alt Daniel war, 15, 16, 17, 18, ein junger Bursche, lass uns von dem lernen, wie man in einer modernen Welt lebt. Ich lese einfach mal die ersten Verse. Im dritten Jahr der Herrschaft Jojakims, des Königs von Juda, zog Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab in seine Hand Jojakim, den König von Juda, und einen Teil der Geräte aus dem Hause Gottes. Die ließ er ins Land Shinar bringen, in den Tempel seines Gottes, und tat die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Und der König sprach zu Aschpenas, seinem obersten Kämmerer, er sollte einige von den Israeliten auswählen, und zwar von königlichem Stamm, von edler Herkunft, junge Leute, die keine Gebrechen hätten, sondern schön, einsichtig, weise, klug und verständig wären, also fähig, an des Königs Hof zu dienen. Und er sollte sie in Schrift und Sprache der Chaldäer unterrichten lassen. Und der König bestimmte, was man ihnen täglich geben sollte von den königlichen Speisen und von dem Wein, den er selbst trank. So sollten sie 3 Jahre erzogen werden und danach vor dem König dienen. Unter ihnen waren von den Judäern Daniel, Hanania, Mishael, Asaria. Und der oberste Kämmerer gab ihnen andere Namen und nannte Daniel Beltschazzar und Hanania Schadrach und Mishael Meshach und Asaja Abednego. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit dem Wein, den dieser trank, nicht unrein machen wollte. Und er bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Und Gott gab Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig gesinnt wurde. Mal soweit. Daniel war ein junger Mann, hatte königliches Blut, edle Herkunft. Er war klug, weise. Das Buch beginnt im Jahr 605 vor Christus. Und es waren damals turbulente Zeiten, weil die Babylonier sind zu einer Großmacht angewachsen, haben die wichtigen Schlachten gewonnen, waren jetzt vor Jerusalem und haben auch die Stadt eingenommen. König Joachim. Und dann lesen wir hier, dass Daniel und seine Freunde mitgenommen worden sind. Man könnte jetzt eigentlich dem Daniel sagen, du hast ja echt ein Glück, hey. So ein Dussel möchte ich mal haben. Gut, es ist nicht schön, verschleppt zu werden in ein anderes Land. Aber Kriegsgefangene werden manchmal mitgenommen in ein anderes Land und werden in Lager gesteckt und übelst misshandelt und die müssen hungern und arbeiten. Du, Daniel, kommst auf eine Elite-Universität. 3 Jahre lang beste Ausbildung, eine Kaderschmiede, weil aus dir soll ein ganz besonderer Mensch werden, einer, der Führungsaufgaben übernimmt in Persien oder auch in den vielen anderen Staaten außenrum, die den Babyloniern gehören. Also, Daniel, freu dich, ja, sei dankbar, es ist was ganz Besonderes und Schönes. Und Daniel merkt aber in sich drinnen, ja, Dankbarkeit ist gut und schön, aber es passt hier was nicht. Ich soll hier umerzogen werden. Ich soll hier verändert werden. Ich soll hier mein Gehirn brainwashed kriegen und soll anders denken. Ich soll babylonisch denken, babylonisch essen, babylonisch handeln, babylonisch fühlen, babylonisch sein. Und eigentlich bin ich vom tiefsten Herzen Jude. Daniel und seine Freunde sind aufgewachsen mit den jüdischen Bräuchen, mit der Tora. Sie sind aufgewachsen, ganz tief verwurzelt in dem Gott, der Israel aus Ägypten führt. Ganz tief verwurzelt. Hebräisches Denken ist anders als babylonisches. Und jetzt sollen sie umprogrammiert werden. Auf den König von Babel ausgerichtet werden. Und da merkt Daniel, das passt für ihn nicht. Wir leben in einer turbulenten Zeit und es ist ganz viel los und es passiert alles sehr schnell. Also wir sind noch turbulenter und moderner unterwegs als damals zu Zeiten des Daniels. Und trotzdem haben wir die gleiche Frage, wo findet unser Herz zur Ruhe? In diesem komplexen Gebilde, der sich um uns herum verstrickt oder erstreckt. Wie und wo gibt es Ruhe? Und ich möchte 3 Antworten geben oder 3 Fragen mit euch bedenken. Das eine sind Identitätsfragen, die sind hier nämlich sehr zentral. Das zweite, das sind Grenzfragen und das dritte sind Ernährungsfragen. Die gehören alle 3 miteinander zusammen, deswegen will ich auf jedes dieser Fragen kurz mal drauf gucken. Und sie helfen uns, für uns heute auch zu überlegen, wie können wir gut bestehen in unseren Tagen. Identitätsfragen. Daniel und seine Freunde, die kriegen erstmal neue Namen. Sie sollen gleich mal wissen, zu wem sie gehören und dass ihr altes Leben vorbei ist. Es gibt ein neues Leben, es ist ein Bruch, neue Namen. Sein Name Daniel bedeutet so viel wie Gott, passt zu dem heutigen Sonntag, Gott ist Richter. Oder man könnte es auch anders übersetzen, Gott wird's richten. Sein Name hat was damit zu tun, dass er nach oben schaut und sagt, Gott hat alles im Griff und er richtet es. Er hat überall seine Hände mit drin und er macht es gut. Am Ende macht er es gut. Ein sehr hoffnungsvoller Name. Und er soll jetzt einfach einen neuen kriegen. Man reißt ihm diesen Namen weg, kriegt einen neuen Ausweis, kriegt einen neuen Pass. Stellt euch mal vor, ihr habt ein Bewerbungsgespräch in der chinesischen Firma, irgendwo hier seid ihr eingeladen. Und am Ende heißt es, wir freuen uns sehr, wenn Sie bei uns anfangen, aber wenn Sie dieses Firmengelände betreten in Zukunft, das müssen Sie wissen, dann haben Sie nicht mehr, danach kriegen Sie einen neuen Namen, dann kriegen Sie einen chinesischen Namen, dann heißen Sie Hong Shu oder. Würdet ihr bei so einer Firma anfangen, die euch die Identität rauben will und euch zu was Neuem machen will? Also Namensgebung, das ist ein sehr herber Einschnitt, ja, in die Identität, ins Leben eines Menschen. Daniel und seine Freunde müssen das über sich ergehen lassen. Er kriegt einen neuen Namen, Beltschazzar. Das bedeutet so viel wie, er schütze das Leben des Königs. Also der, der Gott dienen soll, Daniel, der Gottesdiener, der nach oben guckt, soll jetzt ein Diener von Menschen werden und sich nur noch um den König von Babylon kümmern und dessen Leben und ihn ehren. Das ist ein herber Einschnitt in sein Leben. Und Daniels Freunde, die kriegen auch neue Namen, gehe ich jetzt nicht auf jeden Einzelnen ein, aber da kommen auf einmal die Götter mit rein, die babylonischen, der Marduk und Akku, der Mondgott. Dass mal klar ist, eure Religion ist auch nur eine unter vielen. Eigentlich geht es ganz tief um ihre jüdische Identität, die man ihnen ausreißen will. Und in dieser turbulenten Zeit, in der wir leben, in dieser komplexen Welt, erleben wir auch immer wieder Angriffe auf unsere Identität. Auf dieses, wer bin ich eigentlich? Und wenn ich das erlebe, dass mir jemand was rausreißen will oder mich verändern will, mich umpolen will, dann ist immer die Frage, was setze ich dem entgegen? Was ist meine Identität? Kann ich sagen, nein, weil ich bin das nicht. Ich bin der und der. Daniel hat sich seine Daniels-Identität erhalten. Ja, nennt mich Belshazzar, aber mein Blick geht nach oben zu Gott, dem Richter, der es richtet. Was setze ich entgegen? In Vers 8 lesen wir diesen genialen Vers, aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit dem Wein, den dieser trank, nicht unrein machen wollte. Daniel lässt sich nicht mitreißen. Wenn ich nicht weiß, wer ich bin, dann lasse ich mich mitspülen, mitreißen, weichspülen, dann verliere ich ganz viel Halt im Leben. Meine Identität, die finde ich nicht am Arbeitsplatz, wo es einmal gut läuft und anderes mal nicht so gut, wo ich ein positives, negatives Feedback bekomme. Meine Identität finde ich auch nicht in Beziehungen, auch wenn es schön ist, wenn ich in liebevollen, in guten Beziehungen stehe. Aber meine Identität, eine tiefe, verwurzelte Identität, die finde ich am Kreuz von Golgatha, wo der blutende Jesus mir sagt, wozu? Warum er diesen Weg geht für mich, was er in mir sieht, wie er mich wertschätzt, dass er sein Leben gibt, damit ich Leben bekomme. Wir brauchen in unserem Leben diese Räume der Stille, diese Räume, in denen Gott zu mir reden kann und mir zeigen kann, wer ich bin. Identitätsfragen. Das zweite sind Grenzfragen. Daniel setzt eine ganz klare Grenze. Er spürt auf einmal, ich kann viel mit mir machen lassen, aber hier ist Grenze. Wenn ich diese Grenze jetzt überschreite, die ist bei ihm jetzt hier beim Essen, wenn ich diese Grenze überschreite, dann gehe ich zu weit. Dann gebe ich zu viel auf von mir. Dann verliere ich was. Dann schade ich mir. Kennen wir noch die Grenzen? Die Grenzen, wo ich weiß, nein, das nicht. So weit kann ich gehen, aber nicht weiter. Die können für jeden ein bisschen anders sein, diese Grenzen. Bei Daniel war das ganz klar, hier ist eine Grenze, die ich nicht überschreiten will. Hat was mit den Essens, mit den Speisegeboten zu tun. Und dann trifft er diese Entscheidung in seinem Herzen. Nein. Grenzfragen sind auch für unser Leben wichtig. Fulbert Stefanski schreibt von der Generation, er schreibt an seine Enkel, muss man dazu sagen, einen Brief, und da heißt es, von der Generation eurer Urgroßeltern bis zu der eurer Eltern war man dabei, Grenzen zu sprengen und sah man das Glück in der Grenzenlosigkeit des Lebens. Mehr, höher, schneller sollte alles sein und gehen. Und jetzt sagt er seinen Enkeln, je mehr uns Gott abhanden kam, umso mehr wollten wir selber unendlich sein. Ihr werdet lernen müssen, die zerstörerische Grenzenlosigkeit aufzugeben. Es ist zutiefst ein Problem unserer komplexen Welt, dass kaum mehr Grenzen zu finden sind. Kennen wir noch die guten Grenzen? Wo ich weiß, das tut mir gut, das tut mir nicht gut. Das führt mich ins Leben rein und das führt mich in die Armut meiner eigenen Seele. Kenne ich das noch? Aber diese Zeiten, da ist es umso wichtiger, dass ich in diese komplexe Grenzenlosigkeit meine eigenen Grenzen einziehe und sage, das ist gut, aber das lasse ich nicht mit mir machen. Hier entziehe ich mich. Hier gehe ich einen anderen Weg, ganz bewusst. Und da sind wir schon mitten in den Ernährungsfragen. In den Fragen, was nehme ich zu mir, was verleibe ich mir ein, was esse ich, wie viel esse ich, wie oft, welche Qualität an Essen nehme ich zu mir, was gebe ich meiner Seele an Nahrung. Und das sind ja spannende Fragen, weil jeder Mensch ist da auch anders. Der eine verträgt das eine besser und das andere schlechter. Ich mag zum Beispiel Pfannkuchenfrühstück, ist nicht so meins, einfach weil es meinen Magen nicht verträgt. Die Fragen, die mich gerade beschäftigen, die Essensfragen, sind zum Beispiel die Frage, wie viel muss ich erreichbar sein? Wie viel muss ich erreichbar sein und online und wie oft muss ich meine E-Mails abrufen und wie schnell muss ich reagieren? Mir macht es Stress, wenn mich jemand anruft und ich weiß, ich müsste eigentlich zurückrufen, ich schaffe es aber irgendwie nicht und habe dann ein schlechtes Gewissen. Ich ernähre mich von den Erwartungen der anderen an der Stelle. Will ich das? Ist das gute Nahrung für mein Leben? Unter Druck zu stehen mit unruhigem Herzen, weil ich gestresst bin, habe ich da das Richtige gegessen? Wie gut muss ich informiert sein? Welche Informationsquellen sind gut und hilfreich? Was ist Junkfood? Wo ernähre ich mich von Dingen, die viel zu viel ist, aber eigentlich unbedeutsam? Ich ernähre mich von überflüssigen Dingen, die mein Leben überflüssig machen oder erscheinen lassen. Was darf ich weglassen? Wo darf ich medial einfach auch abschalten? Wo muss ich's? Wo muss ich mich zurückziehen? Daniel trifft eine ganz klare Herzensentscheidung. Er zieht eine Linie ein. Er nahm sich in seinem Herzen vor, so heißt es. Er nahm sich vor. Der komplexen, fordernden Welt setzt er eine Entscheidung entgegen. Und das ist das, was von uns gefordert ist. Niemand sagt dem Daniel, er muss Grenzen ziehen, sondern man versucht ihn dort in dieser Kaderschmiede umzupolen, dass er mehr noch babylonisch ist, mehr noch königlich, mehr noch modern. Und er muss selbst für sich sorgen und sagen, stopp, ich ziehe hier eine Grenze und die ist klar. Und Daniel weiß auch, diese Grenze, diese Herzensentscheidung ist auch eine Schmerzensentscheidung, weil sie was mit Konsequenzen zu tun hat. Er muss mit diesem Kämmerer reden. Also Daniel trifft diese Entscheidung, es ist echt eine Herzensentscheidung. Und es ist keine bockige Entscheidung, wie von so einem Kind, das sagt, das will ich aber nicht, mache ich aber nicht, sondern er geht den Weg des Dialogs, er redet mit dem Kämmerer, er spricht mit ihm, er sagt, ich kann das nicht. Der Kämmerer sagt, ja, und Gott gibt ihm ein verständiges Herz, aber er sagt auch, aber wenn der König das mitkriegt, das kann mich einen Kopf kosten. Aber letztendlich sorgt Gott dafür, dass seine Herzensentscheidung für ihn zum Segen wird. Darum geht es bei diesen Herzensentscheidungen. Es sind keine Entscheidungen gegen andere, anderen zu schaden, gegen die böse Welt, sondern es ist eine Entscheidung für mich, damit ich am Ende besser dastehe. Diese vier jungen Männer, die stehen am Ende besser da, die sind fitter, die sind sportlicher, die sind, haben eine gesündere Gesichtsfarbe als die anderen, die sich von dem Fleisch und dem Wein des Königs ernähren. Die sich vegetarisch ernähren, also jetzt hier, die sehen am besten am Schluss besser aus. Ernährungsfragen sind wichtig. Grenzfragen sind wichtig. Und letztendlich sind es immer Identitätsfragen. Wer bin ich eigentlich? Was lasse ich mit mir machen? Ich leide ein Stück weit, wenn ich auf unsere Jugend schaue. Weil die mit einer ganz besonderen Herausforderung zu tun haben, die ich in meiner Kindheit so noch nicht hatte. Die Grenzenlosigkeit der medialen Welt. Wenn du auf YouTube gehst, es ist unglaublich, was du alles findest. Du kannst von einem Video zum nächsten hüpfen, durch die ganze Welt, es gibt alles zu sehen. Grenzenlos. Grenzenlos, wo finden junge Leute eine Grenze? Wer hilft ihnen dabei? Ich glaube, dass auch wir als Gemeinde an dem Punkt gefordert sind und auch überlegen müssen, wie helfen wir, Grenzziehungen vorzunehmen? Und welches Vorbild sind wir eigentlich? Wie gehen wir zu Hause mit den Medien zum Beispiel um? Letztendlich geht es um unsere Identität. Und wenn ich weiß, wer ich bin, dann kann ich in die Ruhe finden. Dann kann mein Herz Halt finden in einer komplexen, grenzenlosen Welt. Ein Biologe, der hat mal eine Himalaya-Expedition geplant und er hat sich Träger, einheimische Träger angeheuert und die sind dann losgelaufen und dieser Biologe war voll Tatendrang, der wollte richtig jetzt Strecke machen und nach dem ersten Pass machen sie die erste Pause, ja, die Träger setzen sich alle hin, gucken so auf den Boden, manche kauen auf ihrem Feschbar rum und dann ist dieser Biologe aber schon wieder so, denkt, ja, kurze Pause reicht schon wieder. Und er sagt, so Leute, klatscht in die Hände, wir laufen weiter. Die Träger sitzen alle da, gucken immer noch zum Boden, kauen ein bisschen vor sich hin, keiner rührt sich. Dann sagt er nochmal, ja, also los geht's jetzt, auf, wir haben einiges vor uns, guckt mal, welcher Weg noch vor uns liegt. Und irgendwann erbarmt sich einer dieser Träger und sagt, wir können nicht weitergehen. Wir müssen warten, bis unsere Seele nachgekommen ist. Und dann geht dieser Hall durch unsere Welt. Wir können doch nicht warten. Doch. Wir müssen wieder lernen zu warten. Wir müssen wieder lernen, Grenzen zu ziehen. Gerade diese Corona-Zeit, die führt uns in manche Grenzenlosigkeit. Und ich wünsche euch, dass ihr gute, gute Herzensentscheidungen treffen könnt. Amen. Herr, du hast uns in diese Welt gesendet und gestellt. Und diese Welt soll für uns auch ein Ort sein, ein Garten, ein Lustgarten, ein Garten Eden, wo wir genießen, zur Ruhe kommen, uns an dem Heiligen freuen, an dem Ewigen, die Vergänglichkeit beobachten, unsere eigene Vergänglichkeit wahrnehmen, aber auch wahrnehmen, dass jemand diese Welt durchzieht mit seiner Liebe, mit seiner Gnade, mit seiner Treue. Herr, lass uns Augen haben für dich. Lass uns nicht in Identitätskrisen kommen, sondern uns immer wieder stärken lassen bei dir am Kreuz. Gib uns die Weisheit, an der richtigen Stelle die guten und richtigen Entscheidungen zu treffen. Und vor allem will ich dich bitten für unsere Jugendlichen, auch gerade unsere Jugendlichen in der Gemeinde, die dir nachfolgen wollen und auf der anderen Seite in so einer Grenzenlosigkeit so mit reingezogen werden. Herr, schenk du, dass wir helfen können, Grenzzieher zu sein. Und segne du jeden Einzelnen, dass wir dir nahe sind, dass wir dich kennen, dass wir Halt und Ruhe finden für unser Herz in dieser turbulenten, komplexen Welt. Amen.